darlings. Mama.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute wenden wir uns den kleinsten der kleinen zu und gehen den Ursprüngen der menschlichen Sprache auf den Grund. Wir beschäftigen uns mit Babys, genauer gesagt mit ihrer oft sehr lauten und auch recht rätselhaften Kommunikation.
Das ist der 5 Wochen alte Elias. Elias weint. Aber warum? Hunger, Bauchweh, nasse Windel oder Langeweile? Seine Bezugspersonen wissen hoffentlich, wie sich sein Kummer lindern lässt. Der Kontext, eine gewisse Erfahrung und das intuitive Verständnis können dabei helfen, Babygeschrei richtig zu deuten. Doch will man die klanglichen Äußerungen von Babys mit wissenschaftlichen Methoden entschlüsseln, ist das alles andere als trivial.
Dabei wäre so ein treffsicherer Babyübersetzer eigentlich sehr praktisch. Und nicht nur praktisch für ratlose Eltern und andere Bezugspersonen, die sich fragen, was ist denn jetzt schon wieder? Die Entschlüsselung von Babylauten könnte uns nämlich auch wertvolle Hinweise darüber geben, wie sich unsere Sprache eigentlich entwickelt hat. Wie kann man aber jetzt Babylauten wirklich von den ganz Kleinen, von Neugeborenen, von Säuglingen in den ersten Tagen und Wochen, wie kann man deren Laute wissenschaftlich untersuchen? Lässt sich das Geschrei von Neugeborenen irgendwie analysieren? Und kann man daraus etwas über unsere Spezies lernen, über die Sprache unserer Spezies, über das, was uns ausmacht als Menschen? Wer sich für diese Fragen interessiert, fragt am besten Kathleen Wermke. Die deutsche Biologin von der Universität Würzburg forscht nämlich seit vielen Jahren zu den klanglichen Äußerungen von Babys und hat das weltgrößte Archiv von Babylauten mit aufgebaut. Ihre faszinierenden Einblicke in die Welt der Babykommunikation hat sie vor kurzem in einem spannenden Buch mit dem Titel Babygesänge im Molden Verlag veröffentlicht. Und ihr habt es euch schon gedacht, wir haben mit Kathleen Wermke gesprochen und sie gefragt, wie man denn Babylaute überhaupt wissenschaftlich untersuchen kann.
Ja, das ist schwierig, wenn man Laute hat, die eigentlich noch keine, oder überhaupt nicht eigentlich, sondern überhaupt keine Silben enthalten, keine Phrasen, keine Wörter sind, keine Bedeutung tragen im Sinne der Bedeutung, wie sie später Wörter und Sätze haben. Da stand auch für uns die Frage, wie analysiert man die und wie kriegt man überhaupt ein Ordnungssystem da rein? Und das haben wir gefunden nach vielen Jahren Arbeit und Anhören und Analysieren. Und wir analysieren das, indem wir es zunächst einmal natürlich mit dem Mikrofon aufnehmen und dann in den Computer einlesen. Und dann haben wir Standardprogramme wie das System Prat zum Beispiel, was eine Open-Source-Software ist, mit der man sehr viele schöne Voranalysen macht. Und dann haben wir auch noch eine spezielle Software, wo wir Frequenzen ausrechnen, Resonanzverschiebungen, Harmonien, Melodieintervalle. Das können wir dann tatsächlich objektiv auch vermessen.
Uns Erwachsenen erscheinen Babylaute mitunter rätselhaft. Das hat damit zu tun, dass ihnen wesentliche Merkmale von Sprache fehlen. Ihre Töne und Klänge haben noch keine symbolische, abstrakte Bedeutung. Aber dennoch, auch wenn es sich dabei nicht so richtig um Sprache handelt, sind Babylaute alles andere als völlig beliebig. Kathleen Wermke hat soeben von Harmonien, von Melodien oder Intervallen gesprochen. Und das ist auch der Grund, warum sie statt Babylauten oder einfach Weinen oder Geschrei den Begriff Babygesänge bevorzugt.
Den Begriff Babygesänge finde ich insofern besser als der oft auch verwendete Begriff Babysprache, weil die Babys sprechen eben noch nicht. Sie haben eben keine Bedeutung im Sinne der Wortbedeutung. Sondern sie machen eine Art Gesang. Das bedeutet, das, was sie machen, ähnelt mehr dem, was Musik auch hat, nämlich Melodien, Rhythmen Und das ist von Anfang an da. Also Babygesänge umfasst bei mir die gesamte Zeit bis zum ersten Wort, wenn Sie so wollen, vom ersten Schrei bis zum ersten Wort. Und da ist das spontane, natürliche Weinen, was ein ganz normales Repertoire ist, was Babys haben, gehört dazu. Und wenn man das analysiert, dann ist das tatsächlich voll von melodischen Variationen, von Melodieintervallen. Da findet man Terzen, Quarten, der Halbton kommt sehr häufig vor. Man findet rhythmische Phrasierungen. Man findet eigentlich alles das, was man auch in der Musik findet. Es hat viel, viel mehr tatsächlich Ähnlichkeit mit Musik als mit der Phonetik in der Sprache zum Beispiel.
Das, was wir als Geschrei wahrnehmen, hat also ganz viel Ähnlichkeiten in Wirklichkeit mit Musik, auch wenn es sich nicht immer wie Musik in unseren Ohren anhört, sage ich jetzt einmal. Aber es ist natürlich sehr faszinierend, wie aus diesem Weinen, aus dem Fiepsen, aus den vielfältigen Geräuschen, die so ein neugeborenes Baby macht, plötzlich dann silbenähnliche Laute werden und dann erste Silben werden und schließlich auch Protowörter. Babys scheinen Sprache ja mühelos zu erlernen. Doch dabei geht es ihnen gar nicht nur um die Sprache an sich, sondern sie wollen auch einfach dazugehören.
Ja, einfach dazugehören. Bei der Bindung über die Sprache wird auch von Vocal Bonding gesprochen. Und das scheint für das Wohlgefühl von Neugeborenen enorm wichtig zu sein. Noch bevor Babys geboren werden, belauschen sie im Bauch ihre Umgebung, ihre Mitmenschen, besonders natürlich die Mutter.
Und faszinierenderweise bleibt es nicht beim Lauschen, sondern wirklich schon unmittelbar nach der Geburt beginnen Babys, das, was sie da gehört haben, als sie noch im Bauch waren, in ihre eigenen Gesänge mit einzubauen. Das hat Kathleen Wermke gemeinsam mit Kollegen herausgefunden und das hat schon für viel Aufsehen gesorgt in der Forschung.
Ja, das war eine tolle Entdeckung, dass tatsächlich Kinder oder sagen wir Neugeborene nach wenigen Stunden oder ersten Tagen nicht nur das wiedererkennen, was sie 3 Monate lang gehört haben, als sie noch nicht geboren waren, nämlich die Stimme und auch die Sprachmelodie der Mutter. Das weiß man schon eine ganze Zeit. Wir waren natürlich relativ überrascht und wollten es eigentlich auch erst nicht glauben, dass sie das nicht nur erkennen, sondern dass sie das einbauen in ihre eigenen Laute. Und das bedeutet, wie tief verankert der Wunsch nach dazugehören, die Bindung zur Mutter aufzubauen, zur Gemeinschaft zu gehören, wie tief das verankert ist im Entwicklungsprogramm, sodass sie 3 Monate lang im Mutterleib schon nach auffälligen Klang- und rhythmischen Schlüssel- und Stimulusreizen suchen. Das heißt, das Herz zum Beispiel, der Herzschlag ist sehr prägend und ist möglicherweise auch der Ausgangspunkt für unser rhythmisches Empfinden, was wir später haben. Und dann hören Sie natürlich auch das Gehen der Mutter, Darmgeräusche, aber die sind ja sehr zufällig und variieren ständig, während die Melodie der Mama oder auch der Außenwelt, auch des Vaters oder der Kinder, die drumherum schreien, wenn die Schwangere anwesend ist. Und da scheint es ein Entwicklungsdruck zu geben, das aufzusaugen und nach Regelmäßigkeiten zu suchen.
Also die Babys bauen diese Lautäußerungen dann in ihr eigenes Geschrei oder Singen, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ein. Und erstaunlicherweise lassen sich bei genauer Analyse dann auch schon Unterschiede in der Sprachmelodie erkennen dieser Babys, je nachdem, welche Muttersprache es gibt. Babys weinen jetzt natürlich nicht in dem Sinne Französisch oder Schwedisch oder Japanisch, aber es gibt, und das konnten die Forschenden herausfinden, es gibt wirklich einige sehr auffällige Elemente aus der jeweiligen Sprachmelodie, die dann in den Babylauten nachweisbar sind, die eben eindeutig aus der mütterlichen Sprache kommen.
Hören wir da vielleicht kurz rein. Im Buch von Kathleen Wermke gibt es nämlich auch einige spannende Soundbeispiele dazu.
Intonationsunterschiede in einbügigen Melodien deutscher und französischer Neugeborener. Deutsche Babys bevorzugen eine fallende Melodiekontur. Französische Babys bevorzugen eine steigende Melodiekontur. Und noch einmal im direkten Vergleich: fallende und danach steigende Melodie.
Das Entschlüsseln von Babylauten sagt uns also einiges über Babys und ihre erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten. Die klanglichen Äußerungen von Babys eröffnen uns aber auch einmalige Einblicke in die Entwicklungsgeschichte des Menschen.
Wie Kathleen Wermke vermutet, könnte die Entwicklungsgeschichte der Sprache, die vor vielleicht 2 Millionen Jahren beim Homo erectus begonnen hat, auch in heutigen Babys noch direkt nachvollziehbar sein. Mit der Babylautanalyse können wir so vielleicht ein bisschen eine Art von Zeitreise in die Vergangenheit machen, etwa zu den Neandertalern und ihren Vorfahren.
Wie sich Neandertaler unterhalten haben, darüber geben uns Knochenfunde leider keine Auskunft. Wir können also nur spekulieren. Einige Forschende vertreten jedenfalls die These, dass Neandertaler ähnlich wie unsere heutigen Babys gesungen haben. Der britische Archäologe Stephen Mitten geht etwa davon aus, dass Neandertaler ein ausgefeiltes emotionales Kommunikationssystem hatten, das aus Gesten, Gesängen und einfachen Emotionsausdrücken bestanden haben könnte, ebenso wie die affektive Ursprache unserer heutigen Babys.
Früher, als sich dieses Programm entwickelt hat, vor 2 Millionen Jahren vielleicht, da gab es natürlich nur eine Sprache. Und das ist faktisch, können wir daran sehen, dass möglicherweise das, was die Kinder da machen, diese Babys, diese fantastische Welt der Klangmodifikation, dass das möglicherweise sogar Schritte unseres menschlichen Weges zur Lautsprache widerspiegelt. Wir sehen ja, wie stark sie das aufnehmen. Und natürlich sind das Relikte oder Reflexionen aus einem Programm, was viel früher entstanden ist.
Wenn man das nächste Mal ein brüllendes Baby im Arm hält, kann das vielleicht ein tröstlicher Gedanke sein. Kein Wunder, dass wir modernen Menschen manchmal nur Bahnhof verstehen, wenn Babys in der Ursprache von Neandertalern und deren Vorfahren zu uns sprechen.
Ein tröstlicher Gedanke jedenfalls für uns Erwachsene, hoffentlich auch für die Babys. Und bei den Babylauten gibt es auch Ähnlichkeiten zur Kommunikation im Tierreich, wenn wir etwa an singende Vögel, bellende Hunde oder miauende Katzen denken. Ein entscheidender Unterschied zwischen Babygesang und Tierlauten besteht aber darin, dass sich aus Babygesang schließlich doch irgendwann gesprochene Sprache entwickelt.
Für die Biologin Wermke stellt Babygesang im ersten Lebensjahr das entscheidende fehlende Puzzlestück, den Missing Link, dar, dass es uns überhaupt erlaubt, den Übergang vom Tiergesang zur gesprochenen Sprache besser zu verstehen. Kann man also von der tierischen Kommunikation auch etwas über die Sprachentwicklung bei Babys lernen und umgekehrt?
Ja, durchaus. Man kann ja analoge Mechanismen oder auch Bildungsgesetzmäßigkeiten sich anschauen. Es gibt ja diese einfachen Bögen. Also wenn wir an unsere nächsten Verwandten denken, die Schimpansen zum Beispiel oder die Zwergschimpansen, die Bonobos, die uns sehr ähnlich sind, aber auch andere Affen, dann sieht man, dass die auch melodische Variationen machen, allerdings in viel geringerem Ausmaß. Also das ist kein Vergleich mit dem, was menschliche Jungtiere machen sozusagen. Dennoch kann man Analogien anschauen und kann eben sehen, wie viel anders das Weinen menschlicher Babys ist im Vergleich zu dem, was angeborenerweise Affen zum Beispiel äußern. Und auch die Singvögel werden ja sehr häufig als Modell für den Spracherwerb bei menschlichen Babys herangezogen, weil da gibt es auch so eine Phase des noch unklaren Herumzwitscherns. Und wir lernen ja auch von einem Tutor, also von einem Lehrer, so wie wir von unserer Sprachumgebung lernen. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, das, was beim Menschen passiert, ist einzigartig. Das ist ja das, was uns ausmacht als Menschen, als tatsächlich Identität des Humanen, Humanums, dass wir diese Sprache haben. Aber natürlich lernt man auch, wenn man Tiere beobachtet. Und tatsächlich bin ich auch so eigentlich in diese Forschung gerutscht.
Wermke hat sich nämlich ursprünglich selbst mit Vogelgesängen befasst, bevor sie auf die Babys kam. Wie könnte aber künstliche Intelligenz die Erforschung der Babygesänge vorantreiben? Wo liegen noch die größten Wissenslücken? Und was können Eltern aus der Forschung zu Babykommunikation lernen? Darüber sprechen wir gleich.
Die Fortschritte in der Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz erfassen längst viele unserer Lebensbereiche und ganz besonders profitiert davon auch die Wissenschaft. Das hat sich nicht zuletzt bei den jüngsten Nobelpreisen gezeigt, wo gleich 2 an Entdeckungen in Bezug auf KI gegangen sind. Tools die Muster oder Auffälligkeiten in enormen Datensätzen erkennen können, werden von der Astronomie bis zur medizinischen Forschung längst breit eingesetzt. Könnte das auch Fortschritte in der Erforschung von Babygesängen bringen?
Ich glaube schon, dass wir da weiterkommen werden. Die Frage ist erstens, wie weit und zweitens, wollen wir das? Weil die Frage ist, ist es nicht sicherer, sich auf den Kontext zu verlassen, in dem man sein Kind sieht, als dass man vielleicht einen Schreianalysator im Kinderzimmer installiert und dann ist man gerade in der Küche oder im Garten und dann sagt uns die KI, also du brauchst jetzt nicht hingehen, weil der langweilt sich nur, ja. Also wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Trotzdem wird es Fortschritte geben, vor allen Dingen im medizinischen Bereich natürlich. Wir können vielleicht Hörstörungen parallel zu den neugeborenen Hörscreening, was jetzt gemacht wird, in den Kliniken flächendeckend, können wir eventuell auch die Laute mit analysieren und haben eine zusätzliche Information darüber. Auch darüber, wenn Säuglinge mit Hörgeräten versorgt werden zum Beispiel, die können uns ja nicht sagen, das klingt jetzt besser, zieh mal ein bisschen Kanal 1000 Hertz hoch oder nimm die 500 Hertz noch ein bisschen runter zum Hörgeräteakustiker, sondern sie können nur weinen, wenn es ihnen zu laut ist. Das heißt, man könnte eventuell durch die Analyse der Stimmeigenschaften tatsächlich auch da was verbessern. Und könnte auch möglicherweise Regulationsstörungen im Falle von feinen Funktionsstörungen bei diesem komplexen System des Lautauslösens mit medizinisch gebrauchen. Aber das dauert noch ein bisschen. Also dass es ein, wie im Sinne der Simpsons, ein Analysator gibt, der tatsächlich 1:1 übersetzt, das wird schwierig, solange es keine zumindest Protowörter gibt, weil ja Affekte sehr individuell sind. Also jeder, der Freude, Glück, Schmerz fühlt, der fühlt es ja sehr individuell und das zu kategorisieren dürfte sehr schwierig sein. Und das ist bei Babys eben auch so.
Die Schwierigkeit eines Baby-Übersetzer-Tools ist also, dass das Weinen der Kleinen nicht standardisiert ist. Man müsste also eine noch viel größere Datenbank aufbauen, als es die bis jetzt gibt. Man müsste Millionen von Babys aufnehmen und analysieren. Ein Aufwand, den bis dato zumindest niemand betreibt oder betreiben kann, auch aus finanziellen Gründen. Könnte sich das wissenschaftliche Babyarchiv für die Forschung nicht auch durch Citizen Science Projekte deutlich erweitern lassen, wenn man zum Beispiel Eltern dazu aufruft, ihre Babys mit dem Handy aufzunehmen und die Daten zur Verfügung zu stellen? Wahrscheinlich würden viele mitmachen.
Das Problem ist, das nützt einem nichts, denn die künstliche Intelligenz ist hochdeterminiert. Da müssen Informationen rein, die tatsächlich geprüft sind, die stimmen, sonst kommt da Quatsch raus am Ende. Es müssen vernünftige Daten eingespeist werden. Und wenn ich keine Protokolle habe zu den Lauten, dass ich genau weiß, was war der Kontext, was ist da passiert, was gibt es in der Familie für Sprachen, was gibt es für Entwicklungsstörungen in der Familie vielleicht beim Hören, beim Sprechen, wie fühlt sich das Kind gerade? Was ist passiert? Ich muss ja diese ganzen Informationen haben, sonst nützt mir 1 Million Babylaute relativ wenig. Natürlich kann die KI da irgendwas ausrechnen, aber sie kann eventuell auch rauskriegen, wie gut die Mikrofonaufnahmequalität war. Und wir denken, das sind Eigenschaften von Babylauten. Das darf man nicht vergessen dabei.
Die Erforschung der Babygesänge bleibt also bis auf Weiteres eine aufwendige Angelegenheit. Was sind denn noch die größten offenen Fragen in diesem faszinierenden Forschungsbereich?
Erstens wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir Babylaute oder Babygesänge, wenn wir es größer fassen, von überall auf der Welt analysieren. Also das, was wir wissen bisher zum kindlichen Spracherwerb, das muss man wirklich fairerweise sagen, basiert im Wesentlichen auf Kinder in englischsprachiger Umgebung, also England, Großbritannien, Amerika, Kanada, ein bisschen in Frankreich ist gemacht, Italien, Deutschland. Also Sie merken schon, in diesem Bereich von Europa und der sogenannten westlichen Welt. Und sehr wenig gibt es dagegen aus asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Bereichen. Und bevor wir tatsächlich davon ausgehen können, dass das allgemeine Prinzipien sind, haben wir eigentlich die Verpflichtung, diese wunderbaren Sprachen und das Hineinkommen in diese Vielfalt anderer Sprachen zunächst mal zu untersuchen. Und das lege mir sehr am Herzen, weil es gibt ja auch sehr komplexe Sprachen, die mit Melodien und Tönen arbeiten, die sogenannten tonalen Sprachen, wie das Mandarin-Chinesisch, aber viel komplexer das Kantonesisch zum Beispiel oder sehr viele afrikanische Sprachen. Und das muss gemacht werden, bevor wir uns hier so hinstellen können und sagen können, so ist der Weg unserer Jungtiere, unserer Art zur Sprache. Ja, also natürlich gehen wir davon aus, dass das universal sein muss und es gibt auch Argumente dafür. Aber man sollte auch das nicht verbauen sich, denn viele Sprachen sterben aus. Sie werden ja zum Teil durch Akademieprogramme und Staatsprogramme geschützt. Man nimmt die letzten existierenden Sprecher auf, man dokumentiert diese Sprachen, aber man vergisst dabei, die vorsprachlichen Laute aufzunehmen. Und das finde ich ein großes Versäumnis, weil das nicht mehr reproduzierbar sein wird und weil eine Sprache nur überleben kann, wenn sie durch kindliche Gehirne erworben wird. Also alle Sprachen, bei denen es keine Kinder mehr gibt, die diese Sprachen erlernen, werden aussterben.
Das ist wirklich unglaublich schade, wenn man sich das vorstellt. Es braucht definitiv mehr Babygesangsarchivierung. Davon hat mich Kathleen Wermke restlos überzeugt. Eines würde mich aber noch interessieren. Was kann die Expertin Jungeltern mitgeben, die unsicher sind, ob sie ihr Kleines denn wirklich richtig verstehen?
Ich glaube, das intuitive Wahrnehmen von Gefühlen und Affekten, die in diesen Lauten liegen, das können die meisten schon. Also ich denke, das können alle Mütter, aber auch die meisten, die um das Kind herum sind und viel Erfahrung mit diesem kleinen Winzling haben. Ich glaube, dass das in uns drin ist. Das können alle, das können Frauen wie Männer, das können Kinder, das können wirklich alle, wenn sie sich sozusagen versuchen, da reinzuhören.
Ich nehme für mich mit, man darf sich also ruhig ein bisschen auf das eigene Gefühl verlassen, wenn man Babys interpretieren will. Ich hoffe irgendwie trotzdem auf ein Übersetzungstool irgendwann. Ich würde einfach zu gerne wissen, was genau in so einem kleinen Menschen vor sich geht. Was für eine magische, erschreckende, aufregende und grelle Welt das eigentlich sein muss, in der wir leben, wenn man die zum ersten Mal kennenlernt.
Allerdings. Das Buch Babygesänge von Kathleen Wermke hat es übrigens auf die Shortlist für das österreichische Wissenschaftsbuch des Jahres geschafft. Ein Preis, der vom Wissenschaftsministerium in Kooperation mit dem Magazin Buchkultur vergeben wird. Wer genau den Preis bekommen wird, das entscheidet ein Public Voting, also auch ihr. Und bis zum 9. Jänner 2025 kann man auf wissenschaftsbuch.at für dieses und für die anderen nominierten Bücher noch seine Stimme abgeben.
Für heute sagen wir danke fürs Interesse und danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Beispiele für eine einfache Melodiekontur bei deutscher Umgebungssprache. Schwedische Neugeborene erzeugen, ebenso wie die japanischen, deutlich komplexere Melodiekonturen.